Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes haben wir die Jahreslosung für dieses Jahr 2010 aus Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir lesen allerdings, oder ich lese zumindest noch die Verse bis 6 mit dazu. Ich werde in der Predigt auch erklären, warum. Also Johannes 14, 1 bis 6 ist der erweiterte und vollständige Text dann. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Sprach zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus sprach zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, die Jahreslosung ist nach der Luther-Übersetzung gewählt: Euer Herz erschrecke nicht. Elberfelder übersetzt: Euer Herz werde nicht bestürzt, und ist damit vom Sprachlichen schon etwas näher am Urtext. In unserem heutigen Sprachverständnis sind eigentlich beide Formulierungen fast noch zu harmlos, obwohl das bestürzt schon recht nah dran kommt. Aber bestürzt ist man heute oft. Der Wortsinn sagt uns aber, was gemeint ist, nämlich bestürzt ist man, wenn etwas umgekehrt wird, umgestürzt, auf den Kopf gestellt, alles vollständig durcheinander kommt. Und genau das meint das griechische Wort auch an dieser Stelle, dass etwas durcheinander geschüttelt wird. Das wurde auch verwendet, etwa wenn man Wasser aufrührt und durcheinander wirbelt. Es beschreibt also, wenn etwas vollkommen durcheinander gerührt, durcheinander gewirbelt wird, eine völlige Fassungshilflosigkeit, Orientierungslosigkeit. Euer Herz werde nicht bestürzt. Diese Mahnung richtet Jesus an seine Jünger. Da ist die Frage, durch welches Ereignis sollen diese sich nicht so völlig aufwühlen lassen und durcheinander bringen lassen, dass Jesus diese Mahnung ausspricht. Es sind die letzten Stunden, die Jesus vor seinem Tod mit seinen Jüngern verbringt. Sie sitzen noch miteinander am Tisch des Abendmahls, das sie gerade miteinander gefeiert haben. Von daher passt auch der äußere Anlass zu unserem Gottesdienst ganz gut, wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern, an den Tisch des Herrn kommen. In den Versen zuvor hat Jesus drei zutiefst bestürzende Ereignisse angekündigt. Wer will, kann es gerne zu Hause noch nachlesen. Erstens, das ist alles Kapitel 13, dass einer aus ihrer Mitte ihn verraten wird. Zweitens, seinen baldigen Tod. Und drittens, dass Petrus ihn noch in derselben Nacht dreimal verleugnen wird. All diese drei Ankündigungen haben im Jüngerkreis sicher eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe. Ein Verräter in ihren eigenen Reihen. Einer, mit dem sie drei Jahre lang Gemeinschaft hatten, der sollte ihnen nun in den Rücken fallen und ihren Herrn verraten, an die Feinde ausliefern. Und Jesus wollte sie verlassen. Die Ankündigung seines Todes hatten sie wohl im Einzelnen nicht ganz verstanden. Das zeigt uns die Rückfrage von Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Jesus hatte es auch etwas rätselhaft gesagt: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Aber er hatte seinen Tod schon mehrere Male angekündigt. Aber die Jünger haben das wirkungsvoll verdrängt. Das war etwas, was einfach nicht in ihr Verständnis der Lage hineingepasst hat. Dass allerdings eine schmerzliche Trennung von ihrem Herrn und Meister bevorstand, das durften sie schon auf irgendeine Weise begriffen haben. Und dann noch das Dritte, dass Petrus ihren Messias verleugnen sollte, noch in dieser Nacht und das gleich dreimal. Unfassbar. Dass die da saßen, alle miteinander mit sperrangelweit aufgerissenen Mündern, verstaunen und erschrecken, das können wir uns gut vorstellen. Jesus wird sie verlassen, verraten durch einen von ihnen, verleugnet durch ihren Besten. Die Erschütterung geht bis ins Innerste. In diese abgrundtiefe Erschütterung hinein, nun sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Egal was kommt, es gibt keinen Grund fassungslos zu sein, es gibt keinen Grund bestürzt zu sein, es gibt keinen Grund Angst zu haben. Es gibt solche Situationen, liebe Geschwister, wo das, was wir für unverrückbare Eckpunkte unseres Lebens gehalten haben, auf einmal zusammenbricht, wo dann unser ganzes Leben wankt und bebt und in allen Fugen kracht. Ich habe dieser Tage im Fernsehen, war es in einem Film, hat eine Frau gesagt, mir ist's, als ob jemand mein ganzes Leben in die Waschmaschine gesteckt hätte und einen Schleudergang eingeschaltet. Ging mir heute Morgen noch durch den Kopf, als ich die Predigt nochmal durchgeschaut habe. Ein wunderbares Bild für das, was Jesus meint. Als ob jemand das ganze Leben in die Waschmaschine steckt und einen Schleudergang einschaltet. Und jetzt geht's richtig rund, alles drunter und drüber. Ich denke, solche Situationen kennen die meisten von uns. Aber Jesus sagt, auch dann gilt, euer Herz erschrecke nicht. Was sollen die Jünger, was sollen wir stattdessen tun? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut dem Vater und vertraut mir. Deshalb habe ich als Thema der Predigt gewählt, mit Gottvertrauen ins neue Jahr. Allen Turbulenzen des Lebens dürfen die Kinder Gottes gefasst und getrost entgegengehen. Denn Gott ist mit ihnen, ihm dürfen sie vertrauen. Damit schließt auch unsere Jahreslosung nahtlos ans Thema vom Altjahrabend an, frei von Angst. Euer Herz erschrecke nicht, mit Gottvertrauen ins neue Jahr. Worin sollen die Jünger nun vertrauen? Damit diese Jahreslosung nicht freischwebend im Raume hängt, habe ich die Verse 2 bis 6 noch dazu genommen. Denn in diesen Versen erklärt Jesus, warum die Jünger keinen Grund zur Erschütterung haben. Sie haben Jesus. Und Jesus geht nicht weg, weil er die Nase voll hat von ihnen, weil er nichts mehr zu tun haben will mit ihnen. Er geht weg zu ihrem Besten. Er hat eine wichtige Aufgabe für sie, für seine Jünger zu erledigen. Da sagt der Vers 2, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Im Haus des Vaters, liebe Geschwister, sind nicht nur viele Wohnungen, sondern er, der Herr und Heiland Jesus Christus höchstpersönlich, geht nun dorthin, um den Seinen Quartier zu machen. In früheren Zeiten hatten hohe Herrschaften ihre Quartiermacher. Die zogen Stunden oder Tage voraus, um schon einmal in einem Gasthaus auf der Reisestrecke ein Quartier zu belegen und alles herzurichten. Und wenn die hohen Herrschaften dann ankamen, dann hatten sie keinerlei Unannehmlichkeiten, dann war alles schon hergerichtet und sie konnten sich sofort komfortabel niederlassen. Jesus sagt, als solch ein Quartiermacher gehe ich euch voraus ins Haus meines Vaters. Interessant ist übrigens am Rande vermerkt die Beobachtung, Jesus sagt im Haus meines Vaters. Er sagt nicht im Haus unseres Vaters. Wir sehen das wie an vielen Stellen, es ist wichtig darauf zu achten, Jesus stellt sich mit seinen Jüngern nie auf eine Stufe. Obwohl es sein Vater ist und unser Vater, durch den Glauben sagt Jesus niemals, in der ganzen Bibel nie unser Vater, wenn er sich mit einbezieht. Im Vater unser lehrt er die Jünger beten, das ist das Gebet der Gemeinde, nicht seins. Umso größer also, obwohl Jesus den Standesunterschied, den Wesensunterschied zwischen sich und seinen Jüngern immer deutlich im Auge hat und betont, umso größer ist, dass sich Jesus nicht zu schade ist, für uns, für die Seinen, den Quartiermacher zu geben. Liebe Geschwister, was für eine großartige Vorstellung und nicht nur eine Vorstellung, sondern eine Tatsache. Jesus geht voraus ins Haus des Vaters, um unsere Wohnungen herzurichten. Jesus selbst möbliert gewissermaßen schon mal unsere himmlischen Appartements, überzieht die Betten, richtet ein Betthupferle aufs Kopfkissen und so weiter. Ich stelle mir das gelegentlich bildhaft vor. Im Himmel sind viele Türen, wunderschön, vielleicht aus Palisanderholz, aus Mahagoni, aus Nussbaum, Wurzelmaserholz oder Ähnlichem einfach das Schönste und Edelste, was man sich nur vorstellen kann. Und darauf bringt Jesus an jeder Tür Messingschilder an, mit unseren Namen drauf. Und auf einem dieser Messingschilder, liebe Geschwister, steht mein Name, Jakob Czarnke. Denn mein Name steht im Buch des Lebens. Und jeder, der zu Jesus gehört, darf wissen, jeder, der auf den Namen Jesu getauft ist, darf wissen, mein Name steht auf einer solchen Tür im Haus des Vaters. Was für eine Gewissheit. Denn dort sind viele Wohnungen und eine ist für mich und die hat Jesus selbst für mich bereitet. Liebe Geschwister, dem gehen wir entgegen, der Herrlichkeit im Haus des Vaters. Das ist das Erste. Und Jesus selber wird dafür sorgen, dass wir dieses Ziel, unsere himmlische Wohnung im Haus des Vaters, auch sicher erreichen. Das ist das zweite, Vers 3. Er sagt, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Auch wenn Jesus äußerlich weggeht, hat er seine Jünger nicht einen Augenblick aus dem Blick verloren und aus dem Sinn. Sein ganzes Tun hat immer noch die ganze Fürsorge für sie. Wenn Jesus alles vorbereitet hat, dann kommt er wieder und holt uns zu sich. Er wartet nicht einfach nur oben im Himmel, bis wir einmal dort ankommen, sondern er kommt uns wieder entgegen. Er begleitet uns auf dem Weg dahin. Das deutet auf seine Wiederkunft am Ende der Zeit. Die Bibel sagt, dass er uns bei der Entrückung auf den Wolken des Himmels entgegenkommt. 1. Thessalonicher 4,16 sagt Paulus, denn er selbst, der Herr, wird mit seinem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Er wird herniederkommen vom Himmel. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Es findet also die Begegnung des wiederkommenden Herrn einerseits und der auferweckten und entrückten Gemeinde andererseits zwischen Himmel und Erde gewissermaßen statt. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Das heißt aber, der Herr macht sich zuerst auf den Weg. Er kommt zuerst vom Himmel herab wieder uns entgegen. Und dann wird sein machtvolles Wort erschallen, die Gräber werden sich öffnen, die vergänglichen Leiber werden auferstehen als unvergängliche Herrlichkeitsleiber und die noch lebenden Kinder Gottes werden mit ihnen zusammen entrückt dem Herrn entgegen. Und wir werden dann in Ewigkeit mit Jesus zusammen sein. Aber der Herr macht sich als Erster auf den Weg. Er kommt uns entgegen, um uns abzuholen. Denke, wie viel Liebe, wie unvorstellbar viel Liebe zeigt sich in all diesen Details, wie der Herr für uns da ist und sich immer wieder uns zuwendet und zu uns unterwegs ist. Aber um mit dabei zu sein, mit zu denen zu gehören, die dann entweder mit unvergänglichem Herrlichkeitsleib auferweckt oder entrückt werden, da gibt es nur einen einzigen Weg. Und deshalb können wir im Ganzen unmöglich Vers 6 auslassen, wenn wir Vers 1 richtig verstehen wollen. Da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich denke, das ist zugleich ja auch die Antwort an Thomas, der sagt, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg wissen. Das ist die Antwort, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wer mich kennt, der kommt zum Vater, aber niemand sonst. Niemand wird an diesem Tag mit dabei sein, der nicht zu Jesus gehört. In der Vorbereitung auf die Predigt bin ich auf ein interessantes Wort von Martin Luther gestoßen. Martin Luther hat ja ebenso wie Calvin die objektive Seite des Christseins betont. Objektiv meint das, was Gott schon vollbracht hat, ganz unabhängig von dem, was wir begriffen haben, erkannt haben, angenommen haben, glauben. Und die objektive Seite des Christseins ist, das Heil ist vollbracht in Jesus. Wir müssen es nicht verdienen. Das hat Luther betont gegenüber der katholischen Werkegerechtigkeit, wo man mit der ganzen Fegfeuerlehre, mit der Ablasslehre, wo man die Vermittlung der katholischen Kirche, der Maria und der Heiligen braucht, alles viel menschliches Beiwerk, dass dieses Objektive, das Heil ist vollständig vollbracht, vernebelt und nach hinten rückt. Und demgegenüber haben die Reformatoren betont, nein, es ist vollbracht. Luther hat aber, wie er das in der Regel getan hat, wenn man ihn vollständig zur Kenntnis nimmt, auch hier sehr fein die Waage gehalten zwischen dem, was Gott für uns objektiv schon getan hat, und der Tatsache, dass das nun auch subjektiv für mich ganz persönlich zur Geltung kommt. Und jetzt das Zitat. Luther sagte, es liegt deine Seligkeit nicht darin, dass du glaubst, Christus sei für die Frommen ein Christus. Da staunen wir eigentlich. Erstmal. Worin liegt unsere Seligkeit denn dann, wenn nicht die darin, dass wir glauben, dass Jesus den Gläubigen ein Heiland und ein Retter ist? Wenn wir den Unterschied zwischen objektiv und subjektiv begriffen haben, dann ahnen wir, wie der Satz weitergeht. Luther fährt fort, sondern dass er dir ein Christus und dein sei. Was will Luther damit sagen? Ja, es ist eine objektiv allgemein feststehende Tatsache, den Gläubigen ist Jesus der Retter und der Heiland. Aber vom Glauben an diese Tatsache, dass Jesus den Gläubigen ein Retter und ein Heiland ist, durchaus ein richtiger Glaube, dieser Glaube rettet nicht. Denn es ist ein allgemeiner Glaube, es ist kein persönlicher. Davon habe ich gar nichts, solange ich Jesus nicht als meinen Retter und meinen Heiland angenommen habe, solange ich nicht sein und er mein geworden ist. Ob wir nun davon reden, dass wir Jesus annehmen, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir von Gottes Gnade ergriffen werden oder was für Redewendungen wir für diese Tatsache auch immer verwenden mögen, das ist letztlich nicht wichtig. Entscheidend ist, dass wir ganz persönlich zu Jesus Christus gehören, als unserem Herrn und Heiland, und dass wir wissen, dass wir zu ihm gehören. Denn nur aus diesem Wissen, liebe Geschwister, kann echtes Gottvertrauen kommen. Und nur dann können wir mit Gott unverzagt ins neue Jahr. Aber dann können wir es auch wirklich. Und dem soll nun der zweite Teil der Predigt gewidmet sein, mit Gottvertrauen ins neue Jahr. Das können wir. Denn wenn wir zu Jesus gehören, dann dürfen wir Gott und seine Verheißungen beim Wort nehmen. Über dieses Thema beim Wort nehmen habe ich eine interessante Geschichte gelesen, einen Bericht über einen jungen Rekruten, der mit dem Kaiser Napoleon eine weitreichende Begegnung hatte. Kaiser Napoleon ist gerade dabei, eine Parade abzunehmen. Plötzlich scheut sein Pferd. Der junge Rekrut sieht die Gefahr. Beherzt springt er aus der Reihe nach vorn, energisch greift er dem Pferd in die Zügel und bringt das erregte Tier zur Ruhe. Damit hat er den Kaiser vor einem gefährlichen Sturz bewahrt. Napoleon weiß das zu schätzen. Er bedankt sich bei dem Rekruten mit dem Satz, ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Ich weiß nicht, ob uns was auffällt. Darauf lächelt der Rekrut und fragt zurück, in welchem Regiment, Majestät? Napoleon gibt zur Antwort, in meiner Garde. In der Nähe ist eine Gruppe von Offizieren beieinander. Unverzüglich begibt sich der junge Rekrut dorthin. Ein General knurrt ihn ärgerlich an, was will dieser freche Kerl hier? Der junge Soldat schaut ihm fest in die Augen und sagt, der freche Kerl ist Rittmeister der kaiserlichen Garde. Sind Sie wahnsinnig, donnert ihn der General an. Wer hat so etwas gesagt? Der äußerlich noch als Rekrut gekleidete Soldat zeigt auf Kaiser Napoleon und sagt, er hat es gesagt. Da wird der General ganz kleinlaut, entschuldigen Sie, Herr Rittmeister, ich wusste nichts von Ihrer Beförderung. Liebe Geschwister, das ist Glauben. Ich denke, es ist eine wunderschöne Geschichte und Begebenheit. Der junge Rekrut nahm seinen Kaiser beim Wort. Er ging davon aus, dass ein Kaiser auch nicht ein einziges kleines Wörtlein nur so bedeutungslos vor sich hin sagt. Und wenn der Kaiser ihn anspricht mit Herr Rittmeister, dann ist er von diesem Augenblick an ein Rittmeister. Und christlicher Glaube, liebe Geschwister, ist nichts anderes, als dass wir Gott beim Wort nehmen. Dass wir Gottes Wort ernst nehmen, dass wir Gottes Wort wörtlich nehmen und dass wir Gottes Wort wörtlich für uns in Anspruch nehmen. Das heißt Glauben. Und wenn Gott sagt, ich bin bei euch, ich helfe euch, ich stehe euch zur Seite, ich trage euch durch, egal was kommt, dann dürfen wir dieses Wort ernst nehmen und uns von ganzem Herzen darauf verlassen. Denn Gott will, dass wir felsenfest mit seinem Wort rechnen und dass wir keinen Augenblick an seiner Hilfe und seiner Nähe zweifeln. Wir sollen von Gott erwarten, dass er zu seinem Wort steht. Das ist Glauben. Über diesen Glauben habe ich noch einige weitere wichtige Worte von Martin Luther gefunden. Er sagt, so siehst du, was an Gott Glauben heißt, nämlich ein solches Herz gewinnen, das groß und unverzagt wird gegen alles, was der Teufel oder die Welt vermag, Armut, Unglück, Schande und Sünde dazu. Der Glaube schafft ein großes und unverzagtes Herz, egal was kommt. Denn es schaut auf den Vater im Himmel und weiß, der Herr ist an meiner Seite. Und Luther fügt hinzu, darum ist unser Glaube noch sehr schwach und kalt. Ganz interessanter Gedanke von Luther, wäre er so gewiss und stark, wie er sein sollte, so könnten wir vor großer Freude gar nicht leben. Aber Gottlob wissen wir auch, dass auch die Schwachgläubigen Gottes Kinder sind. Luther sagt, uns fehlt allen ungeheuer viel am Glauben, aber das muss irgendwo auch sein. Wir könnten sonst vor großer Freude gar nicht leben. Liebe Geschwister, wie recht hat Luther? Wenn wir wirklich jeden Augenblick bis in die kleinste Phase unseres Herzens, bis in die letzten Windungen unseres Gehirns hinein von der Liebe und von der Treue Gottes völlig durchdrungen wären, was wäre das für ein Leben? Es müsste uns vor Freude zerreißen. Und Luther sagt weiter, denn der Glaube leitet dich hinauf und tut dir Gottes Herz und Willen auf, wo du lauter überschwängliche Gnade und Liebe siehst. Das heißt recht Gott schauen, nicht mit leiblichen Augen, sondern mit dem Glauben, der sein väterliches, freundliches Herz sieht, darin kein Zorn noch Ungnade ist. Liebe Geschwister, es gibt immer noch Kinder Gottes, die fürchten sich vor Gottes Zorn. Ich weiß nicht, ob solche auch unter uns sind, aber ich darf sagen, das ist völliger Unsinn, sich vor Gottes Zorn zu fürchten als Kind Gottes, aus einer ganz einfachen Tatsache heraus. Warum wohl? Die Tatsache ist ganz einfach, die Strafe liegt auf ihm. Es gibt einen, der den Zorn Gottes getragen hat, das war Jesus am Kreuz von Golgatha. Ihn hat der Zorn Gottes getroffen, unverschuldet, unverdient, weil er sich an unsere Stelle gestellt hat. Jesus hat den Zorn getragen. Gott wird seine Kinder züchtigen und zurechtweisen, wenn es nötig ist. Das sagt die Bibel. Ganz klar, aber nicht im Zorn, sondern in väterlicher Liebe. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Der Zorn Gottes trifft die gottlose Welt. Das ist auch wahr. Wer sich nicht unters Kreuz stellt, wo der Zorn Gottes Jesus getroffen hat, sondern meint, er könne frech, hochmütig, selber vor Gott treten und sich auf sich selber was einbilden, der wird vom Zorn Gottes getroffen werden, die gottlose Welt. Aber Gottes Kinder, die sich unters Kreuz stellen zu Jesus, die haben mit dem Zorn Gottes nichts mehr zu tun. Kinder Gottes sehen das väterliche, freundliche Herz des Vaters, darin kein Zorn noch Ungnade ist. Weil der Glaube so viel vermag, sagt Luther, wir haben so viel, wie viel wir glauben und hoffen. Denn dem Glaubenden ist alles möglich. Ja. Wir wissen, dass Jesus selber das an vielen, vielen Stellen sagt. Dem Glauben ist nichts unmöglich. Sprich zu diesem Berg, heb dich ins Meer und du hast Glauben, so wird's geschehen. Die Sache hat nur eine Grenze. Wir können diesen Glauben nicht machen. Wir haben keinen Schalter, auch nicht in unserem frommen Herzen, wo wir den Glaubensgrad auf 100% stellen und dann geschieht alles so, wie wir glauben und wollen, sondern der Glaube ist in jedem Gebet, jeden Tag, jeden Augenblick ein Geschenk Gottes. Aber weil der Glaube ein so großes Ding ist, liebe Geschwister, sollten wir im Blick auf das neue Jahr 2010 vor allem eine Bitte haben. Herr, schenke uns Glauben. Glauben für unsere Familien, für unsere Kinder und Enkel, dass der Herr auch sie bewahrt, dass sie zu ihm kommen und dass sie bei ihm bleiben, dass sie auch zu denen gehören, die auf dem Weg sind ins Haus des Vaters. Glauben für unsere Gemeinde, dass er uns alle miteinander ganz nah bei sich hält, dass er uns segnet. Glauben für die Menschen um uns her, dass der Herr sein Wort nicht leer zurückkommen lässt und dass Menschen zum Glauben kommen. Liebe Geschwister, wenn Gott uns Glauben schenkt, dann wird das Jahr 2010 ein großartiges Jahr werden für uns und für unsere Gemeinde. Noch ein Wort von Hudson Taylor dazu. Der Glaube ist die einzige Macht, Berge zu versetzen, Schwierigkeiten zu besiegen, das Unmögliche möglich zu machen. Ich habe zum Schluss noch ein Beispiel von einem Mann, der Glauben hatte. Das ist August Hermann Franke. Er baute als erster ein großes Waisenhaus in Halle und war darin das Vorbild auch für Georg Müller, der dann in Bristol diesem Vorbild nachgeahmt hat. Wir sehen hier das Standbild, Denkmal von August Hermann Franke zusammen mit zwei Kindern. Er hatte den Bau mit 4 Talern und 16 Groschen begonnen. Und Woche für Woche musste er im Glauben aus der Hand Gottes das erwarten, was er brauchte. Und so war eines Tages wieder auf einem Spaziergang und wusste nicht, wo er den Wochenlohn für die Arbeiter hernehmen sollte. Aber der Herr gab ihm auf diesem Spaziergang die Gewissheit und den Glauben, dass er ihn nicht im Stich lassen wird. Franke kommt vom Spaziergang zurück. Ein Arbeiter fragt ihn, ist denn schon Geld gekommen? Franke antwortet, nein, aber ich habe Glauben an Gott. Kurze Zeit später kommt ein Student und überbringt 30 Taler von jemand, der nicht genannt werden will. Das war genau die Summe, die Franke im Moment nötig hatte. Franke hat viele ähnliche Beispiele, Erfahrungen gemacht und wir wissen, dass es im Reich Gottes viele Männer und Frauen solchen Glaubens gab. Und was man auf diesem Bild nicht ganz erkennen kann, ich habe noch ein zweites besorgt, da steht es ganz unten drauf. Man hat auf sein Denkmal geschrieben als Lebensabschlussbilanz, er vertraute Gott. Er vertraute Gott. Das war das, was über diesen Mann zu sagen war. Liebe Geschwister, wenn das doch auch einmal als Schlussbilanz über unserem Leben stehen kann, er oder sie vertraute Gott. Auf nichts anderes kommt es an. Als solche lasst uns ins neue Jahr hineingehen, als solche, die dem Herrn vertrauen. Wir haben einen starken Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Ihm wollen wir vertrauen, auf allen Wegen, in jeder Frage. Ihn wollen wir bitten für unsere Kinder, für die Menschen in der Eichenau, für die Geschwister, die von uns gegangen sind, dass der Herr Versöhnung mit ihnen schenkt. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Amen.